Willkommen zur Predigt. Ich habe nicht alles von dem Präludium, von dem Eingangslied verstanden, aber eins habe ich verstanden, dass wir alle herzlich willkommen sind und dass Gott uns willkommen heißt, hier in diesem Gottesdienst. Und ich tue das auch und ich sage das nochmal ausdrücklich herzlich willkommen zur Predigt. Josef, am Ende wird es gut. Die Geschichte einer Traumkarriere und einer großen Versöhnung. Lieber Samuel an der Technik, würdest du bitte die Folien so weiterschalten, wie ich es angebe, oder wie du den Eindruck hast, dass es richtig ist.
Ja.
Josef, am Ende wird es gut. Die Geschichte einer Traumkarriere und einer großen Versöhnung. Hört genau hin. Es heißt nicht, am Ende wird alles gut. Wie es so oft in Filmen mit einem großen Happy End, mit großer Dramatik heißt, am Ende ist alles gut. Nein, nicht immer gibt es im Leben ein Happy End. Unerwartete Krankheiten verbunden mit jahrelangem Hoffen und Bangen und dann doch am Ende der Tod. Das blenden wir auch nicht aus in unserem christlichen Leben, in unserem Gebeten. Welche schlimmen Schicksalsschläge gibt es nicht? Davon sind auch wir als Menschen, die wir an Jesus glauben, nicht ausgenommen. Hilft der Glaube? Oft kommen wir an unsere Grenzen. Oft beten wir: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kennt ihr dieses Gebet? Wo der Glaube gewissermaßen gefühlsmäßig an einem seidenen Faden hängt und wenn jetzt noch mehr kommt, dann droht er abzureißen. Natürlich ist es nicht so, weil wir werden gehalten. Der Herr kennt die Seinen und es tritt ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn anruft. Gut, wenn der Herr deinen Namen kennt. Gut, wenn der Herr mich kennt. Am Ende wird es gut. Das sagt man so leichthin. Der Glaube an Gottes Güte, auch wenn man sie vermisst und den Herrn nicht versteht, ist immer noch ein Lebensanker, der unser Lebensschiff in den sicheren Grund der Gnade und der Allmacht Gottes verankert. Wir als Gläubige und auch wir als Gemeindeälteste und ich als Prediger, wir haben nicht auf alle Nöte die passenden Antworten. Vor langer Zeit hat mir einmal ein Arbeitskollege seine Not geschildert. Erst stand er und dann rutschte er an der Türe herunter und sagte mir: armes Häufchen Elend. Und ich hatte keine Antwort darauf. Und ich dachte, weißt du, ich habe keine Antwort darauf, aber ich könnte dich drücken, wollte er nicht. Ich könnte dich drücken und ich könnte mit dir weinen. Das ist manchmal vielleicht angebrachter als unbeholfene fromme Erklärung. Oft ist mit der betendes, mitführendes Schweigen angebrachter als unbeholfene Tipps zur Krisenbewältigung. Nein, es heißt nicht Ende gut, alles gut. Sondern am Ende wird es gut. Bei Josef, einem Mann mit einer Traumkarriere, buchstäblich. Seine Träume, damit hat er seine Eltern genervt. Damit hat er seine Brüder auf die Palme gebracht. Sie hassten ihn. Sein Leben verlief nicht gut, obwohl er ein Papasöhnchen war, der von seinem Vater versöhnt wurde nach Strich und Faden. Und auch deswegen waren seine Brüder neidisch. Darin waren sie sich einig. Das Papasöhnchen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber weil Josef Gott Vertrauen gelernt hat, gerade wenn es ihm nicht gut geht, sondern wenn es dramatisch in seinem Leben zuging, wurde es für ihn schließlich gut. Am Ende wird es gut, weil Gott es gut meint. Auch und gerade, wenn du es nicht siehst oder ich es nicht verstehe. Ihr Lieben, wir schauen nicht um jede Ecke unseres Lebens. Gott schon, er behält den Überblick. Er ist da. Das ist sein Name. Schon im Alten Testament. Immanuel, Gott ist da. Gott ist für dich da. Daran wollen wir uns halten. Corrie ten Boom, die mit ihrer Familie viele Juden im Zweiten Weltkrieg gerettet hat, wurde verraten und wurde mit ihrer Familie ins KZ überliefert. Sie kam mit ihrer Schwester in das KZ Bergen-Belsen. Und ihre Schwester verstarb und sie hat überlebt. Und Corrie ten Boom wurde nach dem Krieg eine Evangelistin, eine niederländische Evangelistin. Und sie hat einmal in ihren Predigten, in ihren evangelistischen Ansprachen, ein passendes Bild für unseren mangelnden Durchblick und für Gottes Durchblick gebraucht. Sie zeigte ihren Zuhörern ein großes Tuch. Da waren viele bunte Fäden, scheinbar ohne Ordnung und System zu sehen. Alles durcheinander, ein Kuddelmuddel, kein Motiv erkennbar. Sondern je länger man das Tuch anschaute und irgendein System suchte, desto verwirrter wurde es und desto mehr und größer wurde das Wirrwarr von Fäden. Sie sagte dann, schaut, so ist oft unser Leben. Oft erscheint uns so unser Lebensschicksal, unser Lebenslauf. Wie ein heilloses Durcheinander von bunten Fäden, ineinander und miteinander verschlungen. Ohne System, ohne Ordnung, ohne Sinn, ohne Muster. Wo ist da die göttliche Führung? Sie scheint nicht vorhanden. Und dann? Dann drehte sie das Tuch auf die andere Seite. Und was sahen die erstaunten Zuschauer? Eine wunderschön gestickte große Weltkugel mit Meeren und Kontinenten auf einem dunkelblauen Hintergrund. So sieht das scheinbare Wirrwarr von der anderen Seite, von Gottes Seite aus, sagte sie. Wo wir Menschen nur ein heilloses, sinnloses Durcheinander sehen, da lasst uns Gott vertrauen, weil er dich verknüpft, die einzelnen Fäden zu einem ihm wunderbaren Gesamtbild verknüpft. Im Vertrauen und Glauben können wir erfassen, dass Gott keine Fehler macht. Und dass er aus scheinbar sinnlosem Durcheinander unseres Lebens, so wie bei Josef, ein wunderbares Gesamtbild schafft, von dem Josef noch gar nichts ahnte, in dem jeder noch so unscheinbare Farben seinen wichtigen Platz hat. Dieser Vergleich von Corrie ten Boom mit dem Teppich und seinen zwei Seiten ist nur ein Vergleich und der passt nicht für alle, die von Sorgen und Leid betroffen sind und darunter fast Verzweiflung. Vergleiche sind Versuche, Schwierigkeiten und Umstände und Lebensführungen verständlicher zu machen. Da ist menschliche Nähe, viel Verständnis, viel Gebet, einfach da zu sein für die Geprüften und Leidenden, die wohl angemessener Hilfe als irgendwelche Beispiele und Vergleiche. Gott meint es gut. Aber ich sagte schon, er erspart uns nicht Leid und Nöte. Das ist eine ganz krasse Aussage. Gott meint es gut, aber er erspart uns nicht Leiden und Nöte. Bei Josef war es so, weil wir auf diese Geschichte zurückschauen können. Wir sind ja privilegiert. Wir sind ja in einer guten Position. Wir schauen uns, wir lesen das und sagen, oh, ist ja prima, wie das bei Josef gelaufen ist. Aber als er drin steckte, da war ihm ganz anders zumute. Wir kommen gleich drauf. Er war ein Lieblingssohn seines Vaters. Von ihm von vornherein nach Strich und Faden verwöhnt und von seinen Brüdern gehasst. Er erzählte ihnen seine Träume und sein Auftreten als Papasöhnchen tat ihm übrigens, dass seine Brüder beschlossen, bloß weg mit diesem Papasöhnchen. Die nächste Folie, bitte. Das hat mich sehr bewegt. Das haben die Brüder viele Jahre später erkannt und bekannt. Schaut mal, wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber haben nicht darauf gehört. Sie verkauften, sie verschacherten ihren Bruder als Sklave nach Ägypten. Die Bibel sagt, wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber nicht darauf gehört. Das waren die Brüder, die auch von ihrem frommen Vater vieles von dem lebendigen Gott gehört haben. Wo war da Barmherzigkeit? Wo war da aufeinander zugehen? Nichts war da. Der Neid dominierte, der Hass dominierte. Bloß weg mit dem. Und der Juda, einer der Brüder, hatte sie noch davor bewahrt, ihren Jüngsten umzubringen. Lass den uns dann verkaufen. Aber lass den nicht umbringen. Josef als Sklave in Ägypten, ohne Rechte, nicht mehr als menschliche Ware. Wer hätte da noch einen Pfifferling für ihn gegeben? Gott macht alles gut, ha, 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 ha. Und dann erfahren wir, dass Josef durch sein organisatorisches Geschick das Wohlwollen seines Dienstherrn, dem Chef der Leibwache des Pharao, dem Potiphar, dass er das Wohlwollen erlangte, der doch von ihm als Sklave gekauft wurde. Scheinbar ging es Josef trotz Sklaverei sehr gut. Er wurde oberster Hauswirtschafter dieses hohen Staatsbeamten. Aber Josefs Glaube wurde geprüft. Wie denn? Die Bibel sagt, dass Josef ein hübscher Mann war, eine tadellose Gestalt hat und sehr attraktiv war. Und die Frau von Potiphar, die hatte nicht nur ein Auge, die hatte zwei Augen auf ihn geworfen. Und es reichte ihr nicht, von ihm bedient zu werden. Sie wollte mit ihm Sex haben. Und Josef sagt, das mache ich nicht. Jeden Tag, sagt die Bibel, jeden Tag hat sie ihn bedrängt. Und dann gab es eine Situation, da war er mit der Frau des Potiphars allein im Haus und da machte sie ihm wieder dieses Angebot. Und Josef sagt, wie kann ich so eine große Sünde tun und gegen Gott sündigen? Und er riss sich los und ließ seinen Mantel in der Hand dieser Frau. Er hat lieber seinen Mantel zurückgelassen als sein gutes Gewissen. Und diese geschasste Frau, diese abgewiesene Leidenschaft, die hat ihn dann verleumdet. Er hat gesagt, er wollte mich vergewaltigen. Ich habe geschrien, schau mal, da habe ich seinen Mantel. Und als ihr Mann zurückkam von seiner Geschäftsreise und diese Lüge hörte und nur allzu gern glaubte, es war ja seine Frau, da war er außer sich vor Zorn und steckte den Josef ins Gefängnis. Und ich sage euch, ägyptische Gefängnisse waren nicht für ihren sozialen Strafvollzug bekannt. Was hat ihm denn sein Glaube jetzt gebracht? Er wurde vergessen. Tiefer und einsamer ging es nicht. Sein Leben schien zerstört durch eifersüchtigen Hass und durch freche Verleumdung. Aber Josef blieb in der Fürsorge Gottes. Im Gefängnis erlangte er das Vertrauen des Gefängnisdirektors und wurde gewissermaßen die Vertrauensperson der Gefangenen. Auch da schenkte Gott ihm dieses Gelingen. Und Josef half zwei hochgestellten Mitgefangenen aus der engeren Umgebung des Pharao, indem er ihre Träume richtig deutete. Korrekte Traumdeutung, das war seine persönliche Gabe, das war sein Charisma, das Gott ihm gegeben hat. Das Charisma, das Gott ihm gegeben hat, kann man nicht übertragen, kann man auch nicht einfordern. Das war bei ihm so. Und woran erkannte man, dass es von Gott kam? Seine göttliche Traumdeutung traf immer zu 100% zu. Das war das Echtheitskriterium. Und er hat immer auf den lebendigen Gott hingewiesen. Er hat nicht gesagt, ich bin so ein toller Traumdeuter, sondern er hat später dem Pharao, dem er auch seine Albträume gedeutet hat, gesagt, Gott möchte dir durch die Träume etwas zeigen und ich bin sein Werkzeug. Gaben sind keine Selbstläufer, Charismen schon überhaupt nicht. Sie sollen nicht den Gabenträger, die Gabenträgerin groß machen, sondern mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf den Geber aller guten Gaben halten, auf Jesus, auf den Herrn, auf den Heiligen Geist. Ja, diese beiden, die dort im Gefängnis als der hohe Staatsbeamte gekommen waren, die hatten Träume und Josef deutet ihre Träume und sagt, okay, du wirst freikommen und du wirst hingerichtet. Das traf auch genauso zu. Und er sagte dann dem einen, bitte denk an mich, wenn du wieder freikommst, wenn du beim Pharao wieder in Dienst bist. Naja, der war froh auf seine Freiheit, war glücklich und hat Josef vergessen. Zweimal blieb er in diesem Loch. 2 Jahre. Und dann, was geschah dann? Der Pharao hatte 2 unruhige Albträume. Und man erinnerte sich an Josef. Wir haben da einen hebräischen Sklaven, der ist im Gefängnis. Der kann das, der weiß das. Der hat mir das damals auch schon richtig gesagt. Naja, dann wurde er salonfähig gemacht, hat sich ordentlich geduscht, einparfümiert, Haare geschnitten, saubere Gewänder an und dann kam er zum Pharao. Der erzählt ihm seine Träume und der Josef sagt, Gott möchte dir zeigen, was er vorhat. Dass du 2-mal in unterschiedlicher Weise dasselbe geträumt hast, damit will der Herr dir zeigen, dass es ganz gewiss so kommt. Er spricht von 2 fetten Jahren mit unheimlich guter Ernte und 2 katastrophalen Hungerjahren. Und dann hat er ihm geraten, Pharao, ich rate dir, dass du jemanden suchst, der diese Dinge gut wirtschaftlich in deinem Reich handhabt. Und da gab es für den Pharao und seinen Beratern gar keine Frage. Josef, du bist das. Du bist das. Vom Kerker als Vizekönig. Eine Traumkarriere im wahrsten Sinne des Wortes. Unglaublich. Unglaublich. Aber er gab Gott die Ehre. Und von da an veränderte sich sein Leben. Gott wendete das Böse zum Guten und machte ihn zu einem Segen für ein großes Volk. Josef rettete durch seine wirtschaftliche Kompetenz das Volk der Ägypter. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist so total spannend zu lesen. Lest diese Kapitel mal. Unglaublich. Wie ein Krimi. Wie ein Wirtschaftskrimi. Wie ein Liebeskrimi. Wie eine wunderbare Vergebungsgeschichte. Hinter der lebendige Gott steht. Eine Traumkarriere. Und dann spitzt die ganze Geschichte sich zu. Die Hungersnot betraf nicht nur nach den 7 fetten Jahren, in den 7 mageren, katastrophalen Hungerjahren Ägypten, sondern die ganze Umgebung und betraf auch die Hebräer und seine Brüder. Und jetzt kommt es zu einer Sache, da wird man sagen, meine Güte, wer kann sich das denn ausdenken? Das hat sich keiner ausgedacht. So hat sich das ereignet. Seine Brüder kommen zu ihm als Bittsteller. Die möchten Korn und Nahrung kaufen. Sie erkannten ihn nicht, aber er erkannte sie. Erst nach einer gründlichen Prüfung ihrer Aufrichtigkeit gab Josef sich zu erkennen. Das ist ergreifend zu lesen. Mach das, lest das. Als verwirrtes Papasöhnchen Jakobs hatten seine Brüder ihn nach Ägypten als Sklave verschachert. Dann ihren untröstlichen Vater bewusst angelogen, dass sein Lieblingssohn durch ein Raubtier getötet wurde. Durch böswillige Verleumdung einer abgewiesenen, sexgeilen Ehefrau eines Staatsbeamten im Gefängnis weggesperrt, wurde Josef schließlich durch Gottes Gnade zum zweithöchsten Politiker der Großmacht Ägyptens. Gott hatte nicht nur die Karriere von Josef im Blick, sondern die Rettung. Die Rettung Ägyptens, die Rettung eines Volkes, das die Heimat von Jakob und seiner Großfamilie wurde. Die haben dann 400 Jahre in Ägypten gelebt und wurden zu einem großen Volk. Und das nur, weil Gott einen einzelnen Mann brauchte, der sich dick und dünn mit Gott ging, der ihm festhielt und ihm allem Gott Ehre gab. Das kann Gott tun. Er kann aus Kleinem Großes entstehen lassen. Und wenn er das nicht tut, dann lasst uns auf unserem Platz stehen. Dann lasst uns bei den kleinen Diensten, die vielleicht unscheinbar sind, vor allem auch Gott im Fokus behalten. Lasst uns einander dienen, so wie Jesus uns gedient hat. Und dann erkennt er diese Geschichte und er bekennt aufrichtig, dass sein Schicksal von Gott herkommt. Die nächste Folie mal. Ich lese uns mal jetzt ein paar Verse vor aus 1. Mose 45 und ich bitte dann die Technik, das weiterzuschalten. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. was er sich zu erkennen gab. Verlass den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern allein, als er sich ihnen zu erkennen gab. Dann brach er in Tränen aus und weinte laut, sodass es die Ägypter hörten. Und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher. Und wieder sagte Josef, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deshalb keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot. Und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharao gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Gott hat mich vor euch hergeschickt. Aber die Brüder, die waren nicht nur fassungslos und es vergingen wieder einige Monate des Hin- und Herreisens, sie hatten schließlich und endlich verständlicherweise Angst. Panische Angst, Lebensangst vor der Rache dieses mächtigen Bruders, dieses mächtig gewordenen Bruders. Deshalb schoben sie die Worte ihres verstorbenen Vaters Jakob vor, oder ihres Vaters Jakob vor, um ihrer Bitte um Vergebung mehr Eindruck zu verschaffen. Die nächste Folie. Die Vergangenheit holt sie ein, doch der Bann wird durch Vergebung und Versöhnung gebrochen. Lesen wir uns jetzt aus einer anderen Übersetzung, aus der Luther-Übersetzung, weil die so kräftig und so unbeschreiblich gut ist, finde ich. Gerade hat das schon in der Schriftlesung angeführt, aus 1. Mose 50, die Verse ab Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Sie waren mittlerweile schon wohl in Ägypten. Und sprachen, Josef könnte uns Gram sein. Also er könnte Vergeltung üben und uns alle Bosheit heimzahlen, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, sagten sie zu Josef, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. So wie er das als junger Mann in einem Traum gesehen hatte und ihnen gesagt hat. Da werden die Ehren, werden sich knicken vor mir. Und die sagten, was ist das denn? Du hast ja wohl einen Knall und hassten ihn. Genau das traf jetzt ein, viele Jahre später. Sie fielen vor ihm nieder. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Hier greift seine Vergebung, hier greift seine Großmut, hier greift das, was er an Gnade und Gunst von Gott bekommen hat. Es hat sein Herz, obwohl er der Vizekönig mit großer Macht war, verändert. Er hat die Bodenhaftung nicht verloren. Viele verlieren durch ihre Karriere und das viele Geld, was sie verdient haben, die Bodenhaftung. Aber er nicht, er nicht. Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wow. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Vielleicht übergleich mit ein paar Worten, die dabei nicht weggehen, aber ich habe sie gebeten, dass die Predigt vor dem Abend nachkommt, weil es geht um Versuchung. Ich nehme nicht weg, leite nur über. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr Lieben, egal was Menschen dir angetan haben, egal was du anderen Menschen angetan hast, egal was du dir selber angetan hast, Gott kann aus Bösen und Versagen Gutes machen. Du brauchst nicht in deiner Vergangenheit gefangen und verhaftet zu bleiben, versklavt zu bleiben, auch wenn sie dich immer wieder einholt und droht, wie ein großes Gebirge auf deine Seele sich zu legen. Der Herr ist derselbe, wie bei Josef so auch heute. Er will es gut mit dir machen. Du sollst Heilung erfahren. Du sollst Vergebung erfahren. Du sollst lernen, aus seiner Güte und Vergebung zu leben. Du wirst die Kraft haben zur Vergebung anderen Menschen und dir selber. Alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken, gerade wenn vieles aus dem Ruder zu laufen scheint. Wenn vieles uns hilflos und ängstlich macht, doch Gott bleibt derselbe. Alles ist im Untertan. Auch das Scheinbare und das wirkliche Böse. Das Böse hat nicht das letzte Wort, sondern der Herr. Deshalb lasst uns beten, dass Gott das heutige Böse in Gutes verwandelt. Lasst uns glauben und hoffen, dass er das tut. Dass er das, was uns Not macht, in Segen verwendet. Lasst uns beten, dass dieser allmächtige Herr uns für diese Welt zum Segen setzt, wie Josef in seiner Zeit für die Ägypter und für die Großfamilie, die nach Ägypten ausgewandert ist. Gott meint es gut, das sehen wir am Ende, wenn wir auch das Leben von Josef sehen. Verstehen, hat jemand gesagt, kann man das Leben rückwärts. Die Vergangenheit, die ist uns ja bekannt. Aber wir können sie nicht ändern. Aber in der Gegenwart haben wir eine Chance, anzufangen, aus der Vergebung zu leben, aus dem Glauben zu leben, aus der Gnade zu leben. Leben muss man es aber vorwärts. Und da sind wir mit Jesus an der Seite wunderbar privilegiert und bevorzugt. Das ist eine Einladung an alle. Gott handelt, obwohl wir Menschen höchst beteiligt sind. Das kriegt nur er hin. Er bestimmt nicht, du wirst jetzt das machen, du wirst jetzt das machen, er weiß das. Aber ich bitte euch, er hat uns als moralische Wesen geschaffen, die die Freiheit haben zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Da bilden wir ein Stück Ebenbildlichkeit Gottes ab. Und unsere Entscheidungen, egal wie sie ausfallen, müssen zum Guten mitwirken, weil Gott den Überblick hat. Das kriegt mein Herr. Ich bin da sprachlos. Ich kann nur nachbuchstabieren, was ich aus der Bibel erkannt habe. So ist unser Gott. Nicht Vergeltung und Rache üben, sondern Vergebung. Das wünsche ich uns. Dass wir uns unter der mächtigen Hand unseres Gottes stehen sehen, die über unserem Leben wartet. Seine Gebote, das Gebot der Vergebung, sind hilfreiche, gute Lebensregeln, damit unser Leben beginnt. Die nächste Folie. Ja, das lese ich uns so vor. Das ist meine Bitte als Botschafter an Jesus Stadt. Vergebung ist deine Chance. Ich bitte dich als Botschafter Jesu, ergreife sie. Nutze die Chance. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entscheiden. Entweder, wer nicht bereit ist zu vergeben, der trinkt tagtäglich das Gift der Bitterkeit in der Erwartung, dass jemand anderes daran stirbt. Du weißt, wenn du Gift trinkst, schadet es nicht anderen, sondern dir selber. Wer nicht bereit ist zu vergeben, der schadet nicht nur anderen, sondern sich selber am meisten. Weil er verhaftet sich in der Bitterkeit und trinkt täglich das Gift der Unversöhnlichkeit. Zu vergeben bedeutet, einen Gefangenen freizulassen, um zu entdecken, dass der Gefangene du selber warst. Vergib dir selber, weil Gott dir vergeben hat. Vergib anderen, weil Gott dir vergeben hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir, auch ich Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, durch mich. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Bibel sagt, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die letzte Folie. Aber wenn Glauben die Vergebung und die Versöhnung angenommen hat und annimmt, der bekommt in den sichtbaren Zeichen von Traubensaft und von Brot die Zeichen, dass Gott ihm in Jesus Christus die Versöhnung zugesprochen hat. Im Glauben. Wer diese Dinge im Unglauben nimmt, hat nichts anderes als ein Stückchen Brot und ein bisschen Traubensaft. Nutze die Chance. Du hast die Wahl. In Jesu Namen.